Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Im Leben vieler Kinder und Jugendlicher spielt sich ab, was die Gesellschaft lieber ignoriert. Alkoholismus in der Familie, Fluchterfahrungen, der Tod als Tabu. Psychotherapie bietet ihnen einen geschützten Raum. In dieser Staffel sprechen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen über die Themen, mit denen sie in ihrer Praxis konfrontiert sind und darüber, wie sie damit umgehen. Beim Thema Flucht denken wir alle an die Strapazen, die Hindernisse, die Traumata, die die Psyche der Geflüchteten belasten. Aber wann und wie sollten diese Traumata angesprochen werden? Und was ist noch zu beachten, wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt? Ich bin Christiane Zwick und begrüße heute den Leiter des Instituts für Verhaltenstherapie in Berlin. Lieber Radke, herzlich willkommen hier im Podcast.
Danke, auch ich freue mich, dass wir sprechen können miteinander über diese wichtigen Themen.
Sie haben Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert und waren über 10 Jahre in der stationären Jugendhilfe tätig. Heute sind Sie approbierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im Verfahren der Verhaltenstherapie und Sie unterrichten auch. Ich komme mal direkt auf das Thema an, das alle denken, die Traumata. Welchen Umfang nimmt die Traumabearbeitung in Ihrer Psychotherapie ein? Und wie dringlich ist da eine Beschäftigung mit den Traumata gleich zu Beginn?
Also es ist so, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren auch Bezugspersonen oder auch Menschen, die sich mit um die kümmern, häufig in Not sind, Therapieplätze suchen und häufig ein Trauma vermutet wird oder auch posttraumatische Belastungsstörung und dergleichen. Und auf der Therapeutenseite man natürlich ein bisschen schauen muss, ist das wirklich so, ist das Thema Trauma, was ja auch eine breit in der Gesellschaft sozusagen kommuniziert wird, ist das wirklich dann in dem Fall das Thema oder ist es vielleicht doch etwas anderes? Also häufig sind es ja auch so Anpassungsstörungen oder Phänomene, die mit diesem ganzen Prozess zusammenhängen.
Welche Rolle spielen die Familien der geflüchteten Jugendlichen? Integrieren Sie sie auch in den Behandlungsprozess?
Ja, teilweise. Ich möchte natürlich nicht, dass die Familien oder dass dann Elternteile dagegen sind, dass jemand in Therapie kommt, ne, sondern dass eher unterstützen. Und da erlebe ich das eben ganz unterschiedlich, dass dann Eltern manchmal auch Vorstellungen haben, die, finde ich, manchmal nicht so ganz passend sind. Also dass vor allem im Hinblick auf das Tempo, wie schnell jemand dann auch in der Schule erfolgreich sein muss und auch dann und so weiter. Also das ist schon häufig ein Thema, wo es so Reibungspunkte gibt. Also wo ich dann manchmal als Therapeut mit Eltern spreche und dazu aufrufe und darum bitte, auch den jungen Menschen Zeit zu geben, das sozusagen hier anzukommen und so seinen Weg zu finden.
Wir haben ja jetzt vom geistigen Auge Jugendliche, die neu sind in Deutschland. Und würden Sie sagen, dass mit der Ankunft schon so das meiste geschafft ist? Können die Jugendlichen sich dann entspannen, wenn sie hier angekommen sind, endlich? Oder ist das nicht so? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich würde sagen, teilweise. Also, dass sie sich entspannen können, weil sie angekommen ist, das würde ich nicht sagen. Dass jetzt man nicht mehr unmittelbar das Leben bedroht ist oder dass man auch vielleicht nicht mehr so sehr auf gefährlichen Situationen ausgesetzt ist. Das ist natürlich irgendwie anders. Was vielleicht dann für Stress sorgt, ist das Hilfesystem, in die Jugendliche ja gelangen, dass das zum Teil für die jungen Menschen erstmal nicht so ganz leicht zu verstehen ist, nicht so ganz durchsichtig ist, dass Hilfeplanungszeiträume oft auch, also manchmal auch über nur wenige Monate hinaus sozusagen stattfinden. Das heißt, es gibt viele Jugendliche, manchmal gar keine so richtige längere Perspektive, die dann absehbar ist. Und das manchmal auch zu Frustrationen kommt, weil die das Gefühl haben, nicht voranzukommen oder auch ausgebremst sind. Und dann kommt es ja auch darauf an, was jemand so mitbringt und auch an Sprachkenntnissen. Gibt es dann ja dieses System der zum Beispiel der Willkommensklassen in Schulen, wo Jugendliche erstmal hinkommen und dann den Spracherwerb sozusagen, als man dann voransteht. Und das ist natürlich einfach eine ganz große und auch nicht so leicht zu bewältigende Aufgabe ist, dann Deutsch zu lernen. Und es gibt natürlich immer wieder Fälle von Jugendlichen, wo das ganz beeindruckend und auch schnell gelingt. Und es gibt auch Fälle, wo es schwierig ist. Und es gibt immer wieder auch Situationen, wo der Eindruck entsteht, dass die Menschen in den Willkommensklassen eben nicht so richtig willkommen sind. Und das dann auch zu Frustration oder Unverständnis führt.
Arbeiten Sie mit Sprachenmittlern?
Jetzt in der Therapie mache ich das nicht. Ich habe dann eher mit Jugendlichen zu tun, die sozusagen schon so weit sind und mit mir auch sprechen können. Oder eben auf Russisch, gerade mit Jugendlichen aus der Ukraine. Ich spreche ganz gut Russisch. Da ist das dann nicht nötig. Beziehungsweise, wenn es mal nötig ist, dann gibt es ja ganz gute technische Hilfsmittel mittlerweile.
Ja, da gibt es die Übersetzer auf dem Smartphone. Wie erleben Sie die Jugendlichen, die dann bei Ihnen in der Tür stehen, und haben die etwas gemeinsam, wenn sie eine Fluchterfahrung haben?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich, dass natürlich jeder Mensch individuell auch betrachtet werden muss, und die Überschrift geflüchtet heißt erstmal nicht so viel. Man muss natürlich immer schauen, was ist die individuelle Geschichte, die Persönlichkeit, die Prägung, die Mentalität und dergleichen, und vor allem auch das Milieu, das ist auch nicht ganz unwichtig, ne? Was für einen Bildungshintergrund hat jemand und dergleichen.
Und ist der Jugendliche alleine oder hat er die Familie?
Ist er alleine, genau, hatte vielleicht sogar Familie hier. Was man allerdings vielleicht doch unterscheiden kann, ist, dass vor so 1-2 Jahren viele Geflüchtete aus der Ukraine gedacht hatten, sie kommen her und sind dann nur kurz hier, und das ist ja schnell vorbei, und sind dann wieder weg und haben sich auf beispielsweise Sprach- und Schulangebote dann vielleicht weniger eingelassen. Und andere Jugendliche, die aus anderen Ländern kommen, vielleicht auch schon vor einiger Zeit, ich denke da an junge Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, für die war das im Grunde eine Horrorvorstellung, wieder zurückgehen zu müssen. Und die haben ganz stark nach einer Perspektive in Deutschland gesucht. Hier. Das ist schon ein Unterschied, den es innerhalb der Gruppen gibt, als Beispiel.
Wenn wir jetzt mal in eine Therapiesitzung schauen, so relativ am Anfang, wie besprechen Sie eigentlich das Ziel?
Ja.
Therapieziele?
Ja. Es ist so, dass die jungen Menschen, die zu mir kommen, ja, in der Regel, ich sag mal, ein bisschen vermittelt kommen. Also da gibt es in der Regel jemanden, der aus der Familie, aber auch aus der vielleicht betreuenden Einrichtung sich bei mir meldet und sagt, ich habe hier den und den, da stünde das und das an. Und die Ziele der Menschen, die ja jemanden in die Therapie bringen möchten, gerade bei Jugendlichen, sind häufiger andere Ziele, als die jungen Menschen selbst haben. Und die Symptomatik, also die Symptomatik, beispielsweise jemand zieht sich zurück oder geht nach außen sozusagen, ist vielleicht aufbrausend und zum Teil aggressiv. Und es ist natürlich was in Familien, in Einrichtungen und so weiter dann eher stört. Und das ist das, was dann auch so einen Druck und Wunsch auslöst. Da muss was getan werden, das halten wir alle nicht aus. Deswegen muss da jetzt in Therapie, und der junge Mensch, der hier sitzt, sagt, ja, ich habe gerade ganz andere Themen. Ich kann das gerade nicht anders und möchte erstmal darüber sprechen und das für mich klären. Und ich mache das dann so, dass ich die Ziele der unterschiedlichen, ich sag mal, Akteure, die da eine Rolle spielen, einige, also doch sehr transparent auf den Flipchart bringe. Ich sage hier Person XY, die möchte das und das und das passiert, du möchtest das und das und das passiert. Und ich male mich dann in der Regel auch dazu und zeige auch, wo ich so stehe. Und ich stehe in der Regel erstmal natürlich bei den Zielen und bei dem, was sich die jungen Menschen wünschen, damit es überhaupt zu einem Arbeitsbündnis dann kommt und auch zu den ersten Erfolgserlebnissen.
Wenn Sie das jetzt an einem Beispiel mal festmachen, also gerade jemand aus der Ukraine, ein junger Mensch aus der Ukraine, kommt zu Ihnen, und ja, was steht denn da auf dem Flipchart?
Ich würde das Beispiel nehmen eines jungen Mannes, der war damals, ich muss mal kurz ein bisschen überlegen, ich glaube, und ja, 16, gerade Ende 16, als er zu mir kam, der hatte damals der Cousin, der in Berlin gelebt hat, an mich gewarnt, hat mir eine E-Mail geschrieben, hat geschrieben, dass sein Cousin Hilfe sucht, Therapiebedarf hat, nach einem Suizidversuch in der Klinik ist und sozusagen ja, da Unterstützung braucht und ob ich da was anbieten kann. Dann habe ich dann ein Gespräch geführt mit dem Jungen und dann mit dem Cousin auch. Der Cousin hat Deutsch sprechen können und das ist natürlich eine Situation, die für die Familie, für die Angehörigen beängstigend ist, erschreckend und auch eine Überforderung darstellt, die natürlich möchten, da müsste ich einfach jemand kümmern und die müssen das Gefühl haben, da ist jemand in guten Händen und da wird jemandem geholfen, damit die selbst auch entlastet sind. Die sind natürlich überfordert und versuchen dann mit ihren Mitteln und Möglichkeiten dann zu helfen, was aber dann oft leider Gottes auch nicht so hilfreich ist. Und der junge Mann, der saß, ich sag mal, in sich zusammengesunken, der hat jetzt nicht gesagt, ich möchte nicht mehr suizidal sein, der hat gesagt, mir geht es gerade so schlecht, ich komme in der Schule nicht zurecht, ich bin damit überfordert. Ich sehe gar nicht, wie ich da all Land gewinne und vorankommen kann. Das war dann eher so sein Thema. Ne?
Was haben Sie dann getan?
Genau, also das ist dann vielleicht so die erste Sitzung, sage ich mal, oder wo erstmal klar wird, wo ist ungefähr so die Gemengelage. Und was ich dann tue, natürlich, dass ich das erstmal validierend begleite und mir weiter anhöre, was ist die Geschichte des jungen Menschen, was sind seine Belastungen, wo kommt die her und was ist sozusagen da auch vielleicht für einen Störungsbereich betroffen, dass ich mit dem das tatsächlich durchgehe und mir davor ein Bild mache, was sozusagen seine Belastungen sind.
Nennen wir ihn doch Mirko, passt das?
Ja, oder Viktor?
Also nennen wir ihn doch mal Viktor. Wir sind dabei, wie Sie quasi die erste Sitzung haben. Wie gehen Sie da vor, damit das Vertrauen etabliert ist, damit der junge Mann ein wenig Hoffnung schöpft und gleichzeitig hat sich die Situation ja noch nicht sehr verändert?
Bei dem jungen Mann, bei dem Viktor, da habe ich, wie ich das häufig dann mache, wenn junge Menschen begleitet werden, nach 20, 30 Minuten ungefähr das Gespräch nicht mehr zu dritt geführt, sondern eben zu zweit mit dem Viktor selbst und habe ihn dann tatsächlich gefragt, ob so die Sorgen, die sich der Cousin macht, ob er das verstehen kann, ob er das nachvollziehen kann, dass die Familie aufgeregt ist und sich Sorgen macht, was er dann auch konnte. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, was so seine Situation ist, wie er hierher gekommen ist, wie er gerade, das ist ja, wenn jemand kommt zu mir, so wie der Viktor, das ist ja so wie ein unbeschriebenes Blatt, also ich weiß ja fast gar nichts von dem. Und dann frage ich sowas wie, in welcher Schule ist das? Wie viel seid ihr dann in der Schule? Wie viel sind aus der Ukraine? Wie wird da gesprochen miteinander? Wird mit euch auf Deutsch gesprochen? Verstehst du das, was, wenn sozusagen mit dir in der Schule gesprochen wird, überhaupt so ganz konkret an dem, was der Junge eben einbringt? Dass ich da nochmal nachfrage und dafür für mich ein Verständnis entwickle, in welcher Situation der Junge ist und dann auch nachzuvollziehen können, wo diese Belastung ist, die ich dann auch so benennen würde, im Sinne von, okay, mir würde es wahrscheinlich genauso gehen, wenn ich so wie du in einer Klasse sitzen würde mit 20 Schülern, von denen 15 kein Interesse am Unterricht haben und jemand mit dir spricht, den du gar nicht verstehst. Das ist eine Situation, die ganz schwierig ist. Und die jetzt bei ihm war das dann noch so, dass die Mutter dann sehr engagiert, sehr nett war, aber auch wenig Zeit hatte, weil die selber noch ein ganz kleines Kind hatten, das war damals, glaube ich, sogar unter einem Jahr alt, natürlich da eingebunden war. Und er selber auch, ja, im Grunde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ja von zu Hause auch weg musste, was dann auch noch eine Belastung dargestellt hat. Und da bin ich dann mit dem Viktor beispielsweise an den Rechner gegangen und habe mir bei Google Maps zeigen lassen, aus welcher Stadt er kommt, aus welchem Haus, wo er gewohnt hat, damit ich auch ein Verständnis dafür bekomme, wie groß ist jetzt vielleicht auch für ihn die Umstellung, wenn er jetzt mitten in Berlin in einem Mehrfamilienhaus auf einmal sich wiederfindet. Ja?
Mhm. Bei Viktor gab es dann jetzt wahrscheinlich keinen Flipchart, weil die Situation in der Schule, das war ja ein klares Bild, was ich da abzeichne.
Es gab nicht sofort einen Flipchart, genau, aber ja, genau, das war dann relativ klar. Es war so sehr auf die Schule bezogen und auf seine dann Sprachkenntnisse. Und
da verändert sich natürlich erstmal so schnell nichts. Die Situation in der Schule bleibt so, Sprachkenntnisse, das dauert.
Ja.
Wo setzen Sie an?
Ja, wo setze ich an? Ich habe natürlich angesetzt bei dem, was er selbst für ein Ziel hat, was er selber möchte, was er für Vorstellungen hat. Und er selbst hat gesagt, er möchte eigentlich versuchen, in Deutschland seinen Weg zu finden. Er gehörte nicht zu denen, die darauf gehofft haben, in 3 Monaten ist der Krieg vorbei, sondern ich möchte hier meinen Weg finden in Deutschland und kann mir das gut vorstellen, so wie mein Cousin, der hier erfolgreich ist, ne, da kann man auch so lernen am Modell, ne, der hier studiert hat und dergleichen, gesagt, das finde ich eigentlich spannend und ich finde, das ist für mich eine interessante Perspektive hier. Und runtergebrochen heißt es, mit ihm zu erarbeiten, was gehört dazu. Und dann sind wir relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass der Spracherwerb dazugehört. Und dann habe ich mit ihm ganz konkret nachgefragt, was er gerade für ein System hat, die deutsche Sprache zu erlernen. Und dann kam relativ schnell raus, ja, eigentlich gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache und machen soll. Und dann haben wir beispielsweise erarbeitet, ich sage mal, in einem Selbstmanagement-Ansatz, ne, als verhaltenstherapeutische Methode dann, wie er dann ja sich selbst organisieren und auch sich selbst sozusagen da, ich sag mal, ein Stück weit managen kann, was er selber tun kann und dann umsetzen kann. Und da gab es quasi therapeutische Hausaufgaben, wo ich ihn mitgebracht habe, Sendungen, die er in Mediatheken und bei YouTube findet, die ein einfaches Sprachverständnis sozusagen voraussetzen, nur also eher für vielleicht Kinder geeignet sind, aber nicht jetzt mit kindlichem Niveau, sondern wirklich fürs Niveau von ist. Und dann habe ich ihn gebeten, dass er ein Heft besorgt, dass er sich die Sendung anschaut und rausschreibt, was er nicht versteht. Dann sind wir angefangen, das durchzugehen und immer mit dem Ziel, dass er das dann selbst eigenständig umsetzt, dass das dann wächst und die Kompetenz auch wächst, sich diesen Unbekannten zu stellen. Und das ging dann weiter, dass wir es mit Musik gemacht haben und dergleichen.
In welcher Sitzung sind wir jetzt?
Das ging relativ schnell. Also das haben wir sehr, sehr zügig umgesetzt. Also ich würde sagen, noch in weniger als 10. Ja. Und also das ist was ich denke, auch wichtig ist, dass man doch schnell auch ins Handeln kommt und nicht und dann aber konkret an dem, was die Menschen dann mitbringen, so wie er mit dieser Sprachfrage. Und er hat sich dann auch schneller natürlich selbst dann auch kompetenter gefühlt. Ne? Wichtig war dann noch an dem Punkt, und da haben wir so ein bisschen im Grunde auch Methoden verknüpft, also dass er ja seine sozialen Kompetenzen auch stärkt und gleichzeitig auch ja in einer, ich sag mal, sich ein bisschen exponiert. Also er hatte ja auch Sorge gehabt, dass er, wenn er spricht, dass das dann irgendwie sich blöd anhört, dass er Fehler macht und dergleichen. Und wenn man dann nicht spricht, das führt natürlich dazu, dass man seine Sprache nicht verbessert. Und diesen Teufelskreis haben wir dann auch, das haben wir dann in einem Flipchart zusammengestellt. Er hat es natürlich verstanden auch. Und dann haben wir zum Beispiel, war dann ein Teil der therapeutischen Hausaufgaben hier, dass er sich beteiligt im Unterricht, sich meldet, sich einbringt. Aber auch, wenn er was nicht verstanden hat, auch dass sein Recht ist, zu der Lehrerin zu sagen, ich habe es nicht verstanden, können Sie mir das nochmal bitte erklären? Also er war ja sehr, sehr zurückhaltend, hat so die Dinge, ich sag mal, über sich ergehen lassen. Und da haben wir, oder da habe ich doch mit ihm dran gearbeitet, dass er da sich selbst auch stärkt und dann auch für seine Belange eintritt. Und das auf Deutsch. Was eine große Aufgabe ist. Ne? Also das darf man ja nicht unterschätzen, das ist eine große Aufgabe. Ja, für so einen jungen Menschen da dann für sich einzustehen.
Ja, zumal es ja nicht selbst gewählt war, nach Deutschland zu gehen.
Genau. Und er hat dann so das Beste versucht, daraus zu machen.
Wie reagieren eigentlich geflüchtete Jugendliche auf das Therapiesetting, dass man dann mit einem fremden Menschen, der sicherlich positiv gestimmt ist, aber zusammensitzt und dann redet?
Ja, ich würde sagen, zurückhaltend. Zurückhaltend. Die, ich sag mal, oder vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis, was aber jetzt gar nicht gar nicht so untypisch ist. Also gerade in der Therapie mit Jugendlichen oder so vielleicht sogar mit Kindern ab 12, 13 ist so eine gewisse Skepsis und auch so eine Zurückhaltung gar nicht ungewöhnlich. Und wichtig ist aus meiner Sicht, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass ich sage, wer ich bin, was ich mache, wie ich arbeite, dass das deren Therapie ist, dass die auch angehalten sind, dann ihre Themen einzubringen und auch das, was hier Thema werden soll, wo man natürlich dann darauf achten muss, dass man entscheidende Sachen nicht dann gemeinsam vermeidet.
Ja, ja. Ne, man sitzt dann ja bequem im Sessel und muss irgendwie an sich arbeiten. Das ist vielleicht ein Setting, wo sie auch manchmal andere Wege finden.
Womit ich gute Erfahrung gemacht habe, dass man ein Setting wählt, wo man gemeinsam auf etwas schaut, beispielsweise auf ein Blatt Papier, beispielsweise aufs aufgehängte Flipchart oder auf den Tisch. Was sich aber auch manchmal anbietet, dass man einfach gemeinsam mal vor die Tür geht, dass man ein Gespräch führt nebeneinander, an dem man sich bewegt und nicht so an diesem vielleicht gegenüber sitzend sozusagen sich da in die Augen schaut. Das ist für manche auch zu konfrontativ und zu nicht so gut auszuhalten. Das ist ganz unterschiedlich. Aber mal rauszugehen, in Bewegung zu kommen und weg von dem Tisch, was wir auch für, oder von diesen beiden Stühlen, die ja dann auch so ein gewisses Stereotyp sind, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und würde ich auch empfehlen, mal auszuprobieren.
Mhm. Was braucht es für geflüchtete Jugendliche, um Vertrauen aufzubauen? Und natürlich auch ein Verhältnis zu der neuen Kultur zu finden. Also da sind ja bestimmt auch die einen oder anderen Vorstellungen, die da aufeinanderprallen, die für Verwirrung sorgen.
Eines der entscheidendsten Punkte ist natürlich, dass die jungen Menschen, dass bei denen ankommt, dass sich jemand ganz ernsthaft für deren Belange, deren Lebenswelt und deren Themen interessiert und das auf eine unterstützende Art und Weise mit versuchen möchte zu lösen und nicht ihm sagt, was er jetzt tun und lassen soll, sondern versucht, da die Lebenswelt zu erkunden und mit ihm gemeinsam einen für ihn passenden Weg zu finden. Was sie tun, also dieses gesagt zu bekommen, was sie tun und lassen sollen, das kam dir den ganzen Tag in der Schule, in den Ämtern und so weiter und so fort. Und das ist das, was dann natürlich nicht so passt, wo man auch nicht gut zueinander kommt. Und dann natürlich, dass man jemanden auch mit Respekt begegnet und dann auch mit einem ganz ernsten, authentischen Interesse für die Person und deren Themen. Das ist ganz wichtig. Und das ist was, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern wo man auch ein bisschen sich Zeit geben und nehmen muss, dass das dann wachsen kann.
Wahrscheinlich ist es für viele auch etwas völlig Ungewohntes, dass sie so viel Aufmerksamkeit für ihre eigenen Gedanken und Gefühle bekommen.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so. Und manche sind das ja auch nicht gewohnt, dass man dann nachfragt, wie geht's dir, was geht in dem Inneren vor? Manche sind es nicht gewohnt, überhaupt darauf zu achten, dass man das auch beschreiben kann und dergleichen. Das ist ja ganz unterschiedlich, ne? Wo auch jemand herkommt. Und das ist dann auch vielleicht nicht das, was immer sofort als erstes im Vordergrund steht, sondern wo man sich auch dann hinarbeiten muss, indem man auch erstmal nachfragt bei dem Thema Gefühle, was kennst du denn für Gefühle und wie drücken sich die aus und hast du einen guten Weg, damit umzugehen beispielsweise. Und bei diesem Thema vielleicht Wut und Ärger, was ja, ich sag mal, sozial wahrscheinlich kulturübergreifend nicht unbedingt erwünscht ist, aber ja trotzdem existiert, das, was zum Beispiel auch viele sich mit schwer tun, wo kann ich denn hin mit meiner Wut, was mache ich da?
Ja, und wo kommt sie her und lässt sich da was verändern?
Genau. Und wo ist es auch berechtigt und wo kann man davon auch wütend sein? Wo muss man vielleicht auch wütend sein? Wo ist es auch angemessen, wütend zu sein? Ja, auf dem, was man so erlebt hat oder erlebt.
Ja, Sie arbeiten ja schon lange mit geflüchteten Jugendlichen. Hat sich, was das Gesundheitssystem angeht, für die Jugendlichen etwas zum Positiven verändert? Gibt es jetzt selbstverständlicherweise den Weg in Therapie?
Ich möchte meinen, was sich positiv entwickelt hat, ist, dass es doch eine größere Aufmerksamkeit gibt für das Thema, dass es doch ein großes, weit verbreitetes Verständnis dafür gibt, dass Personen mit Flucht und dann zum Teil auch mit Migrationshintergrund eben doch Unterstützung brauchen und dass es nicht eben so einfach ist, hier so seinen Weg zu finden. Das würde ich sagen, ist auch in der Fachwelt jetzt weiter verbreitet. Es gibt viel mehr Material, als es vor 10 Jahren etwa noch gab. Es gibt mehr Therapiematerial, mehr mehrsprachiges Material. Was es aus meiner Sicht noch zu wenig gibt, ist natürlich beispielsweise mehrsprachiges Testmaterial und dergleichen, also wo man auch für den diagnostischen Prozess vielleicht auf ein mehrsprachiges Material zurückgreifen kann. Und dass sich jetzt die strukturellen Hürden gesenkt haben, das würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht unterschreiben. Das glaube ich nicht, sondern es ist nach wie vor eine schwierige Situation für die Betroffenen.
Mit welchen Ressourcen arbeiten Sie dann eigentlich? Also sprich, die Jugendlichen, die in der Therapiesitzung lernen, über sich zu erzählen, die können wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut formulieren, welche Stärken sie haben, welche Fähigkeiten sie nutzen können. Und wie führen Sie die an diese Idee heran, dass jeder Mensch auch Ressourcen hat? Und wie kommen Sie denen auf die Spur?
Also ich würde mit denen natürlich einen Weg suchen, wo man auch, ich sag mal, positive Aktivitäten aufbaut, wo man schaut, wo jemand auch Freude hat und auch Spaß hat tatsächlich. Das ist was, wo ich tatsächlich das immer auch erfrage und versuche herauszufinden. Und bei manchen ist das so, dass die dann auch Freude an Dingen haben, die sie aber schon lange nicht mehr gemacht haben. Beispielsweise Sport, Tischtennis spielen und so, das habe ich früher mal gemacht, mache ich aber jetzt schon länger nicht mehr. Und das dann wieder zu versuchen zu etablieren im Sinne von in so einer positiven Aktivität und darüber hinaus dann bei den Ressourcen auch dann eher zu gucken, was schafft jemand und was hat jemand auch geschafft und wie. Und dass die, dass es dann häufig auch eine große Leistung ist, hierher zu kommen, sich in die Schule zu setzen, Sprache zu lernen und das, ich sag mal, ein Stück weit mit zu bewältigen, das ist ja denen oft gar nicht so klar und gar nicht so bewusst, wie stark ich das beispielsweise auch dann empfinde. Und das empfinde ich wirklich so. Und das fällt ihnen aber natürlich auch manchmal schwer anzunehmen. Ja, das sozusagen da auch auf sich ein Stück weit stolz sein zu können, wo ich aber davon überzeugt bin, wenn man das von außen an dem Punkt doch immer mal wieder einfließen lässt, dass das dann auch seine Wirkung entfaltet.
Es ist nicht nur ein Schritt, sondern auch ein Schnitt.
Absolut.
Eben durchs Leben, das eben noch so aussah und dann ganz anders.
Absolut. Und das ist eben, wie ich finde, ja doch ein großer Unterschied, ob jemand selbstbestimmt freiwillig in ein anderes Land geht, vielleicht zum Studieren oder vielleicht für ein Auslandsjahr oder eben von jetzt auf gleich, heute die Polter, weggeschickt wird oder wegfährt und sich in einer anderen Sprache, in einem Land, in einer Kultur zurechtfinden muss. Und das ist enorm.
Ja, wo steht Viktor jetzt? Wie geht's ihm? Wissen Sie das?
Ja, Viktor geht's ganz gut. Ja, ich hatte vor gar nicht so langer Zeit mit ihm nochmal Kontakt. Er hat die Willkommensklasse verlassen, ist dann in eine reguläre Klasse gekommen, hat er sich trotzdem sehr schwer getan mit diesem Schulweg, hat dann die Schule verlassen, hat seine ukrainische Schulprüfung abgelegt. Also da hatte die Ukraine das so organisiert, dass man auch außerhalb der Ukraine eine Prüfung machen konnte. Und hat dann einen Integrationskurs begonnen, wo er nochmal sich ganz intensiv der Sprache widmen möchte und das auch macht. Beim letzten Mal hat er tatsächlich doch einiges auch auf Deutsch schon sagen können und da möchte dann irgendwann studieren. Darauf arbeitet er hin und ich glaube, das schafft er auch.
Das ist schön. Das ist schön zu hören.
Ja, ich habe mich gefreut.
Ja, Sie unterrichten ja auch im Institut für Verhaltenstherapie. Kommt das auch in der Ausbildung vor, in der Psychotherapeutinnen-Ausbildung, das Thema geflüchtete Jugendliche?
Ja, in Berlin, also hier am IVB in Berlin, gibt es ein Seminar dazu, was sich dem Thema Psychotherapie mit Migrationshintergrund Thema, also hier am IVB gibt es ein Seminar dazu, Psychotherapie mit Migrationshintergrund und dergleichen. Und ich selbst mache das in Berlin nicht. Ich mache das beispielsweise in Kassel, wo ich auch vor kurzem war. Und unterrichte dort zum Thema Psychotherapie mit Migrations- und Fluchterfahrung.
Welche großen Lerneffekte sehen Sie da bei den angehenden Psychotherapeutinnen?
Ein Schwerpunkt meines Seminars ist, dass man sich erstmal natürlich mit sich selbst, mit seiner eigenen Mentalität, Kultur, mit der eigenen Art zu sprechen und zu denken auseinandersetzt. Beispielsweise gilt ja Deutschland als ein Land, in dem sehr früh, sehr direkt kommuniziert wird, sehr fokussiert, auch sehr sachlich sozusagen auch gearbeitet und gesprochen wird. Und das ist ein Thema, was vielen gar nicht so sehr bewusst ist. Auf der anderen Seite aber Menschen, die nicht aus Deutschland kommen und das nicht so gewohnt sind, natürlich irritieren und auch vor den Kopf stoßen kann. Und das muss man sich einfach bewusst sein und nicht gar nicht so mit der Idee, man muss jetzt werden wie andere, sondern einfach sich dessen bewusst sein und das vielleicht auch benennen. Ich bin manchmal vielleicht zu schnell oder zu direkt, sehen Sie es mir nach oder her, dass man da wissen, was draus macht. Und das ist was für viele dann auch erstmal auch was Neues ist.
Welche Bedeutung haben denn die Kenntnisse um andere Kulturen in der Therapie?
Also ich würde sagen, dass so eine grobe Kenntnis von kulturellen Regeln und dergleichen nicht ganz unwichtig sind, gerade wenn es in dem Bereich geht, wo man auch jemanden vielleicht dann beschämen könnte oder in Bedrängnis bringen könnte, dass man das dann voranstellt und sagt, ich möchte jetzt nicht dich beschämen, ich habe aber dazu nochmal eine Frage aus den und den Gründen. Grundsätzlich bewegen die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede sind dann schon da, aber auch nicht so so stark, wie das manchmal in der Vorstellung ist.
Was haben Sie selbst gelernt jetzt in den 10 Jahren, in denen Sie auch geflüchtete Jugendliche im Praxisraum sitzen haben und mit ihnen ja durch andere kulturelle Landschaften gegangen sind, aber eben auch Deutschland durch deren Brille gesehen haben? Was haben Sie da gelernt und vielleicht ja auch im Bezug auf die psychotherapeutische Praxis?
Ja, ich würde sagen, was ich gelernt habe, dass auch nach den vielen Jahren, in denen ich mich beschäftige mit den jungen Menschen, dass wirklich, ich sag mal, emotional nachvollziehen zu können, wie es jemandem geht, der das erlebt hat, was sie zum Teil erlebt haben, doch nur begrenzt möglich ist. Das ist einfach manchmal so hart und auch so schwer, das Bemühen dann darum, das zu verstehen, glaube ich, einfach nicht, denn eine Grenze hat, wenn man bestimmte Sachen auch tatsächlich selbst nicht erlebt hat. Das habe ich gelernt. Das andere ist, dass ich natürlich dann viel über so auch mich gelernt habe, mit wo ich jemanden was frage und dann merke, da ist jetzt gerade eine Irritation oder jemand vor den Kopf gestoßen. Und auf die Psychotherapie bezogen, vielleicht nochmal ganz konkret gelernt, ja, geduldig zu sein und tatsächlich an den Zielen der jungen Menschen zu bleiben, mit dem Vertrauen darauf, dass die anderen Themen dann kommen und auch dann ihren Platz finden werden und nicht versuchen, sich selbst zu überholen und seine eigenen Ziele und das, was andere oder man selbst für wichtig hält, durch und umzusetzen.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben als Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.